Kaum ist dieser Mr. Trump wieder da und schon sorgt er für Schlagzeilen im Marketing. Warum? Mein Gast Felix Beilharz verrät euch das und was er von Mark Zuckerbergs Veränderungen bei Instagram und Facebook hält. Felix ist einer der führenden Marketing-Profis und wir kennen uns jetzt fast 10 Jahre. Wir sprechen über Marketing-Mythen, fatale Falschaussagen und zahlreiche Trends und Tipps für das kommende Marketingjahr. Und klar, es gibt diesen einen Wahnsinns-Marketing-Tipp, den du für deine Zahnarztpraxis unbedingt kennen musst. Und los geht's. Mit Grüßen an den lieben Patrick, der heute nicht dabei ist.
Du hörst punktuell den Pars Media Praxis Marketing Podcast. Mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Moin vom Deich mal wieder und schön, dass ihr dabei seid bei punktuell eurem Pars Media Praxis Marketing Podcast. Heute mit einem, meine Gäste sind immer besonders, aber ich freue mich sehr auf Felix Beilharz. Online-Marketern klingeln jetzt ein bisschen die Ohren, weil irgendwie denke ich, jeder aus unserer Branche hat irgendeine Erinnerung an dich. Felix, mein Lieber, für alle, die dich nicht kennen, falls es das gibt, sag doch mal kurz, wer du bist und was du so treibst.
Gibt's bestimmt, ja. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Ich mache Online-Marketing, Social-Media-Marketing seit 23 Jahren tatsächlich. Früher Online-Shops betrieben, Webseiten betrieben, dann irgendwann in eine Agentur reingerutscht, ein paar Jahre Agenturgeschäft gemacht und mich dann vor 13, 14 Jahren selbstständig gemacht. Was ich mache, ist Beratung viel bei Unternehmen, also Unternehmenscoaching, also bunt gemischt, groß und klein. Ich mache viele Vorträge bei Unternehmen, bei Veranstaltungen, bei Kongressen auch. Ich habe Lehraufträge, ich habe Online-Kurse, also ich versuche, Wissensvermittlung ist so mein Ding, versuche die komplexe Online-Marketing-Welt nach draußen zu tragen in die Unternehmen, die es brauchen können.
Genau das alles kenne ich von dir und wer mal auf Felix' LinkedIn-Profil geht, der liest auch noch so Sachen wie, ne, also TV-Experte, man sieht dich immer mal wieder, vor allem wenn es mal wieder irgendwie crasht, da habe ich gleich nochmal eine Frage zu, gerade beim Thema Social Media, da bist du auch ein gefragter Gesprächsgast. So, ihr Lieben, was sollt ihr denn heute mitnehmen? Also, ja, wir werden über Trends im Online-Marketing reden, klar, die in diesem Jahr besonders wichtig werden können. Natürlich will ich mit Felix auch darüber sprechen, worauf man sich denn nach wie vor verlassen kann und welche Mythen auch nicht wahrer werden, je länger man sie behauptet. Und vor allem nehmt bitte eins mit, Kontakt zu Felix. Er hat auch tolle Angebote, immer wieder super kostenfreie Webinare, wie aktuell, glaube ich, etwas zum Thema LinkedIn und Marketing mit AI, künstlicher Intelligenz. Das alles packe ich euch in die Shownotes. Guckt da einfach mal rein. Felix, eine Frage an dich habe ich. Die war eigentlich nicht geplant. Aber ungefähr so eine Woche, bevor wir diesen Podcast ausstrahlen, hat der liebe Mark Zuckerberg angekündigt, wie soll man sagen, künftig auf Faktenchecks und inhaltliche Kontrollen auf seinen Meta-Plattformen, Instagram, Facebook, WhatsApp gehört ja auch dazu, zu verzichten. Zumindest erstmal in den USA. Er spricht da von Deregulierung und Free Speech, also der freien Meinungsäußerung. Ich habe LinkedIn-Posts dazu gelesen, auch von dir, aber sag mir doch mal direkt, was hat denn diese Meldung mit dir gemacht, als du die gelesen hast?
Mich hat es enttäuscht, muss ich sagen, weil es kein Zufall ist, dass Mark Zuckerberg bei Donald Trump zu Besuch ist unter großem Medienecho und 2 Wochen später kommen dann Änderungen in Meta raus, die genau dem entsprechen, was Trump will. Also original, also 1:1. Trump ist sogar wörtlich, namentlich benannt in diesen Änderungen auch.
Hammer, oder?
Also, ja. Das ist absurd, ja. Wenn du überlegst, für Trump wurde der Begriff Alternative Facts geprägt, ja, also so, und jetzt werden Faktenchecks abgeschafft, also das ist schon ziemlich, das hat Trump quasi 1:1 vorgeschrieben, und zwar alles das, ne? Also alles das, es werden die Begriffe Gender und Migration benannt, wörtlich benannt, über die man sich jetzt wieder frei äußern darf, aka hetzen darf, so viel man möchte, ohne jegliche Angst vor irgendwie Repression. Alles das, was Trump will, wird jetzt umgesetzt. Und das finde ich schon, das ist hart. Also ich glaube nicht, dass, ich weiß nicht, warum er das macht, ob er das nötig hat, ob er das muss, ne? ob sonst Meta irgendwie Ärger kriegt mit der Trump-Regierung und die vielleicht irgendwie Repressalien zu befürchten haben. Ich weiß es nicht, aber ich war sehr enttäuscht. Ich dachte, Zuckerberg ist so ein bisschen so ein eher liberaler, aufgeklärter Westcoastler, aber das, naja, hat er zumindest jetzt mal für die nächsten 4 Jahre zumindest mal anscheinend ad acta gelegt.
Ja gut, ich meine, da gibt es sicher viele Dinge, über die können wir uns wundern, über die können wir uns aufregen, die können uns Angst machen, gar keine Frage. Ändern werden wir sie nicht, Felix. Frage aber direkt, wenn wir bei der Thematik jetzt mal so über den Umgang und die Nutzung von Social Media reden. Ich meine, wir sind beide alt genug, erfahren genug. Wir können viele Dinge, die wir lesen, einordnen. Wie siehst du auch gerade jetzt unter dieser Entwicklung so generell das Thema Social Media? Muss man da einfach weiter trennen, privat und beruflich? Ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn wir sagen, oh, das ist alles schlimm. Wir hören mit dem Zeug auf. Ich meine, sind ja unsere Kanäle.
Ja, wir haben doch keine Wahl im Prinzip. Also wir haben uns da sehr stark in Abhängigkeit begeben von großen US-Konzernen. Das ist nun mal so. Ja, wenn du überlegst, wenn wir sagen, okay, wir machen Marketing ab jetzt, aber keine großen US-Konzerne mehr. Was bleibt übrig? Das ist nicht viel. Also dann kannst du halt auf Xing sein und auf Mastodon. Und
dann machen wir das, was wir vor 20 Jahren auch gemacht haben.
Genau. Ja. Aber dann ist vorbei mit YouTube, dann gibt es keinen Google mehr. Also SEO ist auch vorbei dann wahrscheinlich. Ist noch ein bisschen aktuell harmloser vielleicht als die Social-Media-Plattform, aber YouTube wäre auch Social Media. Auch da findet viel Scheiß statt. Dann hast du kein Facebook mehr, kein Instagram, kein WhatsApp mehr, kein Threads mehr, was jetzt künftig immer mehr kommt. Bis hin zu LinkedIn sind ja alles US-Plattformen. Also wir haben uns da eine sehr starke Abhängigkeit begeben. Entsprechend kommen wir da nicht drum herum. Und wir müssen einfach bis zu einem gewissen Grad halt hinnehmen, dass da Dinge passieren, die uns nicht gefallen, weil wir ohne weder Kunden noch Mitarbeiter, Bewerber im größeren Stil kriegen können, wenn wir nicht wieder auf Tageszeitungen gehen wollen.
Aber ich meine, letztendlich hatten wir die Aufgabe ja immer als Marketer, aber auch als Medienschaffende. Also ich bezeichne mich natürlich nach wie vor als Journalist, weil da komme ich her. Und letztendlich können wir ja nichts anderes tun, denke ich, als zu gucken, wie gehen wir damit um? Ja, wie reagieren wir? Welche Themen bieten wir auch auf diesen Plattformen? Und da denke ich, ja, wenn man uns glaubt, also wenn wir authentisch sind, wenn das, was wir posten, nachvollziehbar ist, prüfbar ist, ich glaube, dann, das ist das, glaube ich, so aus meiner Sicht das Einzige, was wir da tun können und natürlich auch aufklären. Hast du dir überlegt, als du diese Meldung gelesen, gesehen hast, irgendwas in deinem Habit da auf Social Media zu verändern?
Nee, also ich werde zwar den Mund aufmachen natürlich und mich da positionieren, aber das bringt natürlich nichts. Also es hat keinerlei irgendwie Nutzen für irgendjemanden, das ist mir auch klar. Nee, tatsächlich, ich habe einen recht runden Social-Media-Mix und der auch seinen Sinn und Zweck erfüllt. Und ich möchte und kann darauf aktuell nur schwer verzichten. Also da was runterzufahren oder irgendwie umzuschiften, das war bei X, ne, da haben viele Firmen da irgendwie dann sich zurückgezogen, das war gut möglich, weil darauf niemand basiert und niemand braucht wirklich X oder Twitter. Aber wenn du sagst, ich fahre jetzt Instagram und Facebook runter und dann ist das schon schwierig, dann noch genügend Menschen zu erreichen. Das sind nun mal mit Abstand die größten Plattformen. Du hast halt, wenn du überlegst, gestern haben wir mal nachgeschaut, heute immer noch die top aktuell am meisten runtergeladenen Apps, ja, von den Top 6 weltweit sind 4 Meta-Apps. Also die haben halt eine ganz, ganz krasse Marktmacht und du kommst ja denen nicht vorbei. Und was willst du machen? Also da momentan machst du halt gute Miene zum bösen Spiel und hoffst, dass es nicht so schlimm wird, wie befürchtet und vielleicht in 4 Jahren sich wieder ändert.
Vielleicht treffen wir uns heute in 4 Jahren mal wieder zu einem Podcast und schauen, was geworden ist. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Du hast mir da eine perfekte Überleitung geliefert. Also zum einen werden wir natürlich auch in dieser Episode über Social Media und alles, was da kommt, sprechen. Und ich habe, als ich so ein bisschen nachgelesen habe, als du mir zugesagt hast, habe ich gedacht, Mensch, Felix, wir kennen uns ja eigentlich jetzt schon relativ lange und mir war gar nicht bewusst, dass wir tatsächlich im Jahr 2025 unser 10-Jähriges feiern. Berichtige mich, wenn ich da was Falsches im Web noch gefunden habe, aber 2015 hattest du deine erste Hashtag Business, die Konferenz in Köln. Korrekt, ne? Da war ich zu Gast, da haben wir uns kennengelernt, also 10 Jahre kennen wir beide uns jetzt, haben uns immer mal wieder getroffen auf Veranstaltungen etc., was mich immer sehr gefreut hat. Und da direkt mal so meine Frage, ich kann mich noch gut erinnern, die Hashtag Business, deine Konferenz, die ja auch heute noch läuft, noch gar nicht so lange her, mittlerweile online sehr erfolgreich und sehr kostenfrei, also auch eine klare Empfehlung für jeden, der bei dem Thema up-to-date sein möchte. Damals hattest du so die Schwerpunkte wirklich Social Media, Twitter, Instagram, wenn du jetzt mal so zurückschaust und dich dabei einigermaßen kurz fasst, diese 10 Jahre von der ersten Hashtag Business bis heute, was hat aus deiner Sicht das Online-Marketing wirklich so am nachhaltigsten verändert in der Zeit?
Also damals gab es schon Konferenzen und meine Idee war damals, ich mache was gezielt für Twitter und Instagram, weil da gab es halt wenig. Das war damals so neu, gab es wenig zu. Twitter hat dann irgendwie nach und nach weniger eine Rolle gespielt. Instagram ist halt der größte Kanal geworden. Also das war schon, die Hälfte der Prognose stimmte, die Hälfte stimmte nicht sozusagen. Ja, damals der Ansatz. Ich glaube, die Algorithmen haben sich halt schon stark verändert und die treiben uns vor sich her, muss man sagen. Also wir passen uns immer wieder an die Algorithmen, was die wollen, wie die ticken und so weiter. Das hat sich immer weiter verändert. Das Thema Ads, na, damals gab es teilweise noch gar keine Ads oder es war irgendwie nur so ein Nebenprodukt quasi oder ein Nebenschauplatz für viele. Heute ist es essentieller Bestandteil an jeden Marketingstrategie im Prinzip. Nur organisch reicht den allermeisten einfach nicht aus. Und da hat sich auch einiges verändert. Also wenn wir damals überlegen, wie wir damals Ads geschaltet haben, also das granulare Targeting und so weiter, ist alles mehr oder weniger durch. Ist heute ganz anders, wie man heute da vorgeht. Das sind so zwei Sachen. Und jetzt, was wir jetzt heute noch besprechen werden müssen und tun, Thema KI, was ja in den letzten zwei Jahren so aufkam, das hat auch nochmal einiges verändert oder wird noch mehr verändern. Also das Thema ist immer im Fluss und es wird nicht langweilig.
Ja, und vor allem, also ich springe da gerne mal ein bisschen vor, zurück, rechts, links, kein Thema, weil ich habe jetzt gerade auch ja einen aktuellen LinkedIn-Post von dir gelesen. Da ging es auch so ein bisschen so um die Trends im Online-Marketing, so fünf, die du rausgeschrieben hast. Also da fand ich dann ganz spannend, weil du hast gerade Ads erwähnt und die organische Reichweite. Und da hast du ja auch sowas geschrieben wie, wenn jetzt natürlich immer mehr Apps oder Kanäle monetarisiert werden, also wenn auch vielleicht immer mehr Leute sagen, ich bezahle demnächst gerne für Instagram, weil ich dann keine Werbung mehr habe. Ich bezahle für WhatsApp und bekomme keine Werbung mehr. Dann ist ja im Umkehrschluss organische, gute Themen ja doch auch wieder, also sie werden immer wichtig sein und wichtig bleiben. Kriegen die da aus deiner Sicht nochmal eine neue Bedeutung, wenn Menschen auf einmal entscheiden können, keine Ads mehr angezeigt zu bekommen?
Ja, absolut. Also du wirst, wer nur auf Ads setzt, lässt auch viel Potenzial liegen und nicht nur, weil es generell mehr Reichweite gibt, organisch, sondern eben auch, weil diese Personen nicht erreicht werden können. Das ist genau der Punkt. Also du hast je nach Kanal so 5-10% der Leute, die einen kostenpflichtigen Account haben. Und das ist sind die, die halt keine Werbung mehr sehen. Das sind vielleicht nicht so mega viele, ne? 5%, 10% ist nicht so wahnsinnig viel, aber das sind vielleicht halt die 10%, die bereit sind, Geld auszugeben, wie man sieht, ja? Die also Geld sich leisten können.
Die schon zahlen dafür, dass sie keine Werbung sehen, ja.
Genau. Genau, und das sind vielleicht also recht spannende Zielgruppen und es ist halt schade, die gar nicht zu erreichen. Und in so einem Fall wird dann eben auch wieder organisches Marketing, Content, Viralität, Influencer-Kooperationen, all sowas wird wieder relevanter, was eben an der Werbung vorbei noch funktioniert.
Würde ja dann auch bedeuten, das, was wir ja allen seit Jahren und immer erzählen, gilt auch für die Zukunft, der Mix macht's, oder? Absolut. Und auf ein oder zwei Kanäle zu setzen, auch wenn die gehypt werden ohne Ende, ist nie eine gute Idee.
Ja, das kannst du jedes Jahr in die Jahresprognose reinpacken. So, der gesunde Marketing-Mix ist eben nicht nur oder entweder oder, er ist halt ein Mix aus verschiedenen Dingen. Es ist nicht nur LinkedIn oder nicht nur Instagram oder nicht nur TikTok vor allen Dingen. Es ist nicht nur Ads, nicht nur organisch. Es ist eine Mischung aus mehreren Sachen, die halt sich strategisch zusammen ergänzen. Dann wird halt eine runde Sache draus.
Ja, also viele meiner Zahnarztpraxen wundern sich dann auch immer mal wieder, wenn ich sie nach Zeitung und so frage. Und tatsächlich, wir schalten gerade beim Thema Personal, gerade beim Thema Azubis, ne? Also Gen Z, machen wir am Ende einen kleinen Abstecher, da schalten wir Zeitungsanzeigen, weil wir natürlich wissen, dass die, ich nenne die immer so Parent-Influencer, die Tanten, Onkels, Omas, Opas, die lesen ja noch und die beeinflussen diese Zielgruppe da auch. Also ich finde so, der schlechteste Marketer ist der, der irgendwie behauptet, nur der eine Kanal funktioniert. Davon gibt's ja genug, nach wie vor, und werden auch immer mehr, ne? Felix, lass uns mal mit so einem kleinen Blick in die Glaskugel beginnen. Du hast gerade so mal geschildert, was sich in den letzten Jahren extrem verändert hat. Und ich kann mir vorstellen, welcher Begriff jetzt fällt. Aber was sagst du, wodurch wird sich denn unser Online-Marketing, das, was wir tun, in den nächsten Jahren noch weiter und vor allem am nachhaltigsten, am drastischsten verändern? Was glaubst du?
Da muss ich jetzt wieder KI sagen, natürlich.
Dachte ich mir, ja.
Ja klar, das ist halt das Thema. Und zwar auf ganz verschiedene Art und Weise. Zum einen haben wir heute Tools an der Hand, ne, die uns die Arbeit erleichtern, die uns neue Möglichkeiten geben, die wir früher nicht hatten, die auch kleinen Marketing-Teams plötzlich die Möglichkeit geben, Output zu erstellen, der vorher weder von Menge noch von Qualität her möglich war. Also das gibt ganz andere Möglichkeiten, das levelt das Spielfeld so ein bisschen auch. Das ändert viel natürlich. Zweitens, was für mich ein großes Thema 2025 ist, ist, dass die Kanäle selber KI-Tools integrieren, und zwar immer mehr. Heute nutzen wir ChatGPT, wir nutzen, keine Ahnung, Midjourney, wir nutzen HeyGen und so weiter. Das sind alles Tools, die wir extern verwenden und dann den Content davon auf Social Media posten. Wir werden künftig aber immer mehr solche Funktionen in Social Media selber sehen. Das bauen die alle gerade ein. Ja, TikTok zum Beispiel hat bereits Avatare, AI-Avatare. Das heißt, du kannst dein Video da reinladen, wo du irgendwas erzählst, und dann kannst du deinen Text dazuladen und dann wird dein Avatar deinen Text vortragen im Video, erstellt auf TikTok direkt. Also ein bisschen wie bei HeyGen, ja, aber eben direkt in TikTok. Du brauchst du kein externes Tool mehr für. Und es geht auch mit Videos von denen. Du kannst irgendein Video auswählen und dann liest dieses Video quasi deinen Text vor. Sowas. Also solche Funktionen, ja, oder Bildgenerierung, Bildbearbeitung, Bilderweiterung, Videoerweiterung und so weiter. Vollständige Chatbots, all das ist in Facebook, in Instagram, teilweise nur in den USA aktuell, wegen Europa, will ja immer nicht. Aber das wird alles nach und nach kommen. Also das heißt, wir haben viel, viel, viel mehr KI in den sozialen Medien drin. Und das geht noch einen Schritt weiter. Das hat auch Meta vor ein paar Tagen verkündet, finde ich sehr krass. Meta möchte eigene KI-Profile an den Start bringen, die selber aktiv...
Das hatte ich auch gelesen, ja.
Also das ist klingt erstmal absurd, aber die haben ja schon hinter sich was überlegt. Das heißt, die Profile agieren wie normale Menschen. Ja. Die haben ein Profil mit Bio, mit Bild, mit allem drum und dran. Die posten selber Beiträge, die kommentieren woanders Beiträge, also interagieren wie ein echter Mensch, sind aber KI gesteuert und da wollen sie halt Millionen von an den Start bringen, um die Engagement Rate wieder in Gang zu bringen. Also da werden wir auch künftig sehen, dass halt wir vielleicht mehr mit KI-Menschen, mit KI-Personen agieren. Also KI ist das Thema, was Social Media am allerstärksten überhaupt jemals verändert.
Lass uns da gerne nochmal bei bleiben, auch wenn ich eigentlich dem Thema heute nicht so diesen Mega-Raum geben wollte, aber mich beschäftigt das auch und ich habe auch letzte Woche ein paar Kommentare zu Posts geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meinem Alter liegt, ich hoffe nicht. Ich habe da sehr gemischte Gefühle, muss ich sagen. Also zum einen bin ich hasse es, mit Avataren zu reden, ich möchte mit Menschen agieren. Es ging da letztens um einen Post, um diese Möglichkeit bei Notebook LM eigene kleine Podcasts erstellen zu lassen von künstlichen Menschen. Und ich dachte mir so, das nimmt mir doch im Grunde genommen Authentizität, Freude, das Gespräch miteinander, diese Menschlichkeit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, KI wird gehypt, bejubelt. Und die Leute denken so, geil, jetzt kann ich mein Gehirn an der KI-Garderobe abgeben, der Rest geht von alleine, ich muss nicht mehr denken, alles machen andere für mich. Also ich habe da ein sehr gemischtes Gefühl dabei, muss ich sagen. Wie ist da so deine Betrachtung? Du bist ja ein kritischer Mensch, der vielen Dingen super offen, aber auch kritisch gegenübersteht, auch gerne immer die Meinung sagt, was mich immer sehr freut, wenn ich deine Kommentare und so lese. Wie geht es da mit dir, mit dieser Thematik, auch gerade was du geschildert hast? Auf einmal sind da Millionen von Profilen, die mit mir agieren, wo wir ja gar keinen Einfluss mehr auf nichts mehr haben.
Ja, geht mir ähnlich. Möchte zwei Sachen zu sagen. Erstens, Zuckerberg hat dann gesagt, ein Grund dafür ist, dass Menschen merken, dass Interaktionsraten sinken, dass sie halt kaum noch Reaktionen kriegen auf ihre Beiträge. Aber Menschen möchten sich gerne gehört fühlen und da helfen halt solche KI-Kommentare vielleicht weiter. Also ich möchte mich nicht von der KI gehört fühlen. Was ist für ein Schwachsinn? Das halte ich für völlig absurd. Der Gedanke,
ja, vor allem, dann sollen diese Leute besseren Content machen, dann werden sie auch von Menschen gehört.
Warum soll ich mich besser fühlen, wenn irgendein Bot auf meinen Post antwortet? Ne? Also nur weil habe ich dann irgendwie 7000 Likes drunter. Aber ich weiß ja genau, das sind alles Bots. Da hat kein Mensch jemals, weiß nicht, wer sich deswegen besser fühlt, hat ein anderes Problem, so muss man sagen. Und zweitens, das Problem ist vor allen Dingen dann, meines Erachtens, wenn ich weiß, ich rede gerade mit der KI. Ja? Also bin auf einer Firmenwebseite irgendwo, da ist ein Service-Chat und ich chatte mit dem und ich weiß, da ist ein Chatbot, alles cool. So, wenn ich aber jetzt zum Beispiel eine sehr nette E-Mail bekomme von einer Firma, von einem Menschen in einer Firma und ich lese die E-Mail, ich antworte darauf, es ergibt sich ein schöner Dialog und ich habe dann wirklich ein gutes Gefühl zu dieser Firma und zu dieser Person und erfahre dann, dass es eine KI war und ich habe nie mit der Person gesprochen. Wirklich. Wie lässt mich das dann fühlen? Also wenn mein ganzer Anfang der Beziehung, stell dir vor, du lernst eine neue Frau kennen im Online-Chat irgendwo und ihr Plattform, keine Ahnung, und ihr lernt euch kennen und tauscht euch aus, super, kommt zum ersten Date und dann erfährst du im ersten Date, dass du nie mit der Frau gesprochen hast, weil es nur ein KI-Bot war, der mit ihrer Stimme zwar irgendwie schreibt, aber du hast die Frau nie kennengelernt. Wirklich. Wie fühlst du dich dann? Ich würde mich voll verarscht fühlen, aber voll. Ja, das heißt, wenn also Unternehmen das einsetzen, und das sehe ich auch oft, dass halt auch Kollegen von mir schon anfangen, mit Chatbots zu arbeiten, die dann so tun, als wären sie quasi, und dann Leute anschreiben, mit denen chatten, nicht hey, hier ist das Serviceboard von Felix, das ist alles cool, aber hey, ich bin Felix, so, und dann kommt irgendwann raus, das war gar nicht Felix, ich habe nie mit Felix was, finde ich sehr, sehr schwierig. Also ja, KI verleitet dazu, Leuten etwas vorzugaukeln, was eigentlich gar nicht da ist. Sowohl Kompetenz vorzugaukeln, die nicht da ist, als auch Nähe vorzugaukeln, und das finde ich schwierig.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ihr Lieben da draußen, seid uns nicht böse, ich schweife jetzt da auch mal so ein ganz klein bisschen von unserem eigentlichen Thema ab, aber irgendwie gehört es auch alles dazu. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das alles so dem aktuellen Social-Media-Zeitgeist entspricht. Also Fake-Räume zu schaffen, Fake-Bilder zu schaffen, Fake-Emotionen zu schaffen. Wenn ich mir angucke, also auch auf LinkedIn haben wir das ja immer häufiger, da kriege ich dann irgendwelche Posts von Menschen reingespielt, von denen ich jetzt wirklich nicht weiß. Meinen die das ernst? Da stehen die mit ihren teuren Uhren vor teuren Autos, vor großen, tollen Büros und faken uns eine Welt. Vielleicht ist sie auch real, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, das sind so Dinge, da muss ich sagen, also dieses, ich habe die mal so großkotzige Super-Entrepreneure genannt, wo ich aber nie weiß, sind die das wirklich? Wollen die das so? Oder sagen irgendwelche Vertriebsgurus denen, so müsst ihr nach draußen erscheinen? Ich habe auf sowas keinen Bock. Ich möchte Menschen wie dich und mich sehen. Ja, coole Jungs, coole Frauen, die so sind, wie sie sind. Wie siehst du so diese Entwicklung? Also auch gerade, was diese, ne, diese Menschen angeht, über die ich gerade gesprochen habe, sie begegnen mir immer mehr und immer häufiger. Kann das auch so ein Ergebnis dieser ganzen, wir tun so, als seien wir was anderes, Inszenierung sein?
Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich jetzt sage. Ich habe schon zwei Abmahnungen bekommen aus dieser Ecke für Kritik. Einer hat mal einen Kurs angeboten, da hat er gesagt, so wirst du zum Social Media Agentur, du musst nichts können, nichts wissen, das ist der ideale Quereinstieg, du musst nichts können. Dann habe ich halt jetzt ein bisschen mal pointiert halt kritisiert, dass man auch als Agentur was können sollte und es halt nicht für jeden, der irgendwie, keine Ahnung, bisher Zahnarzt war, jetzt plötzlich Social Media Agentur ist. Ohne jedes Wissen habe ich halt sehr hart kritisiert, kam eine Abmahnung, ist klar. Die Jungs aus Koblenz habe ich auch mal einigermaßen lustig mit zwei Worten dargestellt, zack, kam eine Abmahnung. Ich kenne sogar, also aus dieser Ecke kam auch eine Abmahnung an einen Kollegen, der hat gesagt, dass die ja anscheinend ganz schön abmahnfreudig seien. Dafür gab es eine Abmahnung. Also das ist schon, ne, keine coolen Dudes, wenn man so genauer hinschaut. Ja. Das sind, ja. Aber sie haben damit Erfolg, was sie machen. Sie provozieren halt hardcore. Du hast die halt dann, also ich habe, jeder hat ja so ein bisschen so ein Frame, wie er wahrgenommen werden will. Ich habe bei mir auch so ein bisschen so Werte und so und so ein bisschen so einen Rahmen, wie ich halt gesehen werden möchte. Das haben die halt auch. Aber in einem anderen Rahmen. Die haben, fahren dieses Arschloch-Ding komplett oder dieses großkotzige Ding komplett und die wissen genau, dass das vielleicht 3/4 der Leute halt massiv abstößt oder vielleicht sogar 80% oder noch mehr abstößt, aber 20% finden das cool und wollen auch so sein.
Das ist halt ein bisschen der Schlag. Das sind dann die 20%, die sie haben wollen, ne?
Richtig, genau. Und das sind ja auch, also das sind ja keine Leute, Leute wie du und ich, wir gehen ja nicht zu einem Seminar zu denen, so niemals. Ja, das wird ja nicht passieren. Das wissen die auch genau. Und deswegen triggern die uns, damit das Reichweite gibt, damit es bei denen, die halt ins Seminar kommen würden, weil die auch so ticken, weil die, dann erreichen sie die damit. Und das sieht man, das klappt ja wunderbar. Also das ist ja eigentlich krass, ne? Der Typ steckt einen Laptop in den Mülleimer und sagt, hey, habe ich weggeschmissen, weil er irgendwie mir nicht ausreichend war. Der hat ihn ja mit Sicherheit nicht weggeschmissen in Wirklichkeit, aber allein das Bild von einem neuen MacBook im Mülleimer hat, glaube ich, ein paar tausend Kommentare generiert. Das ist eine Millionen Reichweite wahrscheinlich, mit einem ganz simplen Trigger so. Ne? Du musst halt dieses Arschloch-Ding halt durchziehen und dann kannst du damit erfolgreich sein. Aber so, das Problem ist, dass das auf uns sich auswirkt. Ich habe neulich jemanden kennengelernt so und dann fragt er, was machst du so? Und dann sage ich, ja, ich mache Online-Marketing. Ah, so wie der und der. Oh. Und dann haben wir klar, okay, Online-Marketing wird schon direkt mit dieser Richtung in Verbindung gebracht. Das ist ein Problem. Ich will nicht, wie die wahrgenommen werden. Hab mit denen nichts zu tun. Ja. Und deswegen, das ist halt das Problem, dass es auch auf die seriöse Bereich der Branche sich auswirkt und dieses schnell hektisch reich werden Ding halt mittlerweile als Online-Marketing oder als irgendwie Coaching und so wahrgenommen wird. Gibt es draußen eine Million Coaches, die echt was drauf haben, die aber alle jetzt als Coach diskreditiert werden, weil halt irgendein spiritueller Reichwerden-Guru-Coach halt auch Coach ist und halt Leute abzockt. Also das, ich finde diesen Teil der Branche sehr, sehr schwierig.
Ja, auch da ganz klar müssen wir sagen, solange es funktioniert, ja, werden wir nichts dran ändern. Ich meine, das kennen wir aus dem Sport, ne? Egal wie ein Trainer ist, wenn er Titel holt, ist er ein guter und dann laufen ihm die Leute hinterher, dann sollen sie das auch so machen. Steigen wir ganz mal. Kurz,
wer sich jetzt davon angegriffen fühlt, Abmahnung bitte an meinen Anwalt Niklas Plutte. Vielen Dank.
Ja, genau. Niklas, Grüße gehen raus. Lange nicht gesehen, lange nicht gehört. Grüß ihn mal schön von mir. Niklas, ja, ihr beide kennt euch damit aus und ich denke auch, ne, wer da draußen agiert, der muss auch mal damit rechnen, dass er Gegenwind bekommt. Das muss man dann eben auch aushalten, gilt ja für beide Seiten logischerweise.
Niklas, Felix, jetzt hast du eben schon war auch auf der ersten Hashtag-Business, wo du auch warst, als Referent am Start.
Ich weiß, genau. Da habe ich auch Niklas kennengelernt, tatsächlich. Genau. Also ihr seht und hört, also wenn ihr das dann auf YouTube seht, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, auch mit vielen gemeinsamen Bekannten. Du hast jetzt gerade so einen schönen Satz gesagt und damit steigen wir jetzt auch mal ein in das Thema Marketing-Mythen, Quereinstieg, Social Media. Da muss man nichts für können. Das kann jeder, das geht schnell und man ist schnell erfolgreich. Gibt so außer dieser Geschichte noch so 2, 3 Sachen, die dich eigentlich die letzten Jahrzehnte immer wieder begleiten, wo du sagst, oh, komm, das kann doch nicht sein, das muss man da irgendwann mal begriffen haben, dass das so nicht ist oder dass es so ist, an Mythen, Themen.
Ja, was immer wieder kommt, ist, ABC ist tot. Und dann wird es halt durch die Welt getragen, dass irgendwas tot sei. Und das stimmt in der Regel nicht. Also, das war immer schon so. Ne? Also Facebook ist tot, hörst du halt wirklich. Ich habe mal gegoogelt, ich habe die ersten Treffer bei Google 2009 gefunden. Facebook is dead, 2009. Ja, da war es gerade mal ein Jahr in Deutschland überhaupt verfügbar und in den USA halt ein paar Jahre. Da war es bereits tot, jetzt ist 2025. Facebook ist so groß und so stark wie niemals zuvor. Also, tot kann man das nicht unbedingt nennen. Instagram ist seit ein paar Jahren tot. Instagram ist die größte Plattform der Welt, also tot, weiß ich nicht. SEO ist auch schon lange tot. Also immer dann, wenn du hörst, bla 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 ist tot, weißt du, das ist ziemlich sicher jemand, der gerade eine Schlagzeile produzieren will. Vermutlich stimmt das nicht. Also ich würde nicht auf alles reinfallen, was da so steht. Wie oft SEO schon tot gesagt wurde, ist kaum noch zu zählen. Nee, also das ist nicht tot. Ja. Also sowas ist zum Beispiel so ein Meta-Mythos quasi, der sich in allen Bereichen immer wieder zeigt. Aber es gibt auch andere Sachen, also ganz, ganz spannende Sachen. Mir hat mal einer ganz vollmundig erzählt, hey, du musst, damals hatte ich noch ein Android-Handy. Ich bin ja rüber gemacht vor 2 Jahren zu iPhone oder zu iOS, aber damals hatte ich ein Android. Und dann meinte er zu mir, ey, und es war ein Experte in dem Thema eigentlich, ja, sagt zu mir, hey, du hast ein Android? Ich so, ja, warum? Ja, jeder weiß doch, dass wenn du auf Instagram postest mit dem iPhone, kriegst du viel mehr Reichweite als mit dem Android-Phone. Da dachte ich mir so, nee, also das ist völliger Quatsch. Also, und da gibt es halt viele so kleine Sachen, die halt völliger Blödsinn sind. Es ist egal, in welchem Gerät du postest, völlig wurscht. Auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn du über den Business Manager postest oder eine Planungssoftware verwendest, kriegst du weniger Reichweite auf allen Plattformen und so. Das stimmt auch alles nicht. Also es ist alles so gefühlte Wahrheit. Ne? Ich habe mal was gepostet, es gab nicht viel Reichweite, also liegt es daran, dass ich das so und so gemacht habe. Aber ist halt nicht. Also wenn du es über die Masse betrachtest, ist es völlig egal, mit was du postest. Wann du postest, ja, ein bisschen, aber mit was du postest, ist völlig wurscht. Frage ist, ob es dann Interaktionen gibt, das ist die Frage. Also
Am Ende ist es ja letztendlich so, wenn dein Content Müll ist, ist egal, worüber du postest und was du machst. Wenn es keinen interessiert, ist es auch egal. Ne, das
also
ist
halt
so.
Ich kann mir das.
Ja, bitte.
Ja. Sorry, ich habe dich gewohnt. Ich kann mir das erklären, also, so ein bisschen. Wenn du eine Planungssoftware verwendest, ne, dann postest du darüber und dann bist du ja nicht drin im Kanal gerade. Also, es kann sein, dass vielleicht du ein paar Kommentare kriegst, aber die nicht beantwortest, darauf nicht reagierst, weil du erst ein paar Stunden später wieder reinschaust. Und da hast du halt diesen algorithmischen Push nicht bekommen, den du kriegen würdest, wenn du interagiert hättest. So, von daher, das kann schon sein, dass du dann weniger Reichweite bekommst, aber nicht wegen der Software, sondern weil du halt nicht selber agiert hast. Also oft lassen sich solche Sachen auch erklären, wenn man das so gefühlt mitkriegt.
Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
Ja, also ich denke generell, das ist so, finde ich, die wichtigste Botschaft eigentlich, die aus diesem Podcast auch heute schon jetzt von dir genannt wurde. Wenn euch jemand sagt, das und das ist tot, das und das funktioniert nicht mehr, Finger weg. Also mein Lieblingssatz ist ja, also jetzt auch, gerichtet sich gegen niemanden, aber es gibt so die ein oder andere Online-Marketing-Agentur, die halt eben nichts anderes machen, als Kanal A zu bespielen. Und wenn ich dann so Sachen lese wie, das klassische Marketing ist tot. Das braucht kein Mensch mehr. Ja, ich meine, wenn wir strategisch vorgehen und sagen, Ziele, Zielgruppen, auf welchen Kanälen sind diese Zielgruppen, dann müssen wir immer davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die auch auf anderen Kanälen unterwegs sind. Du hast es gerade wunderbar gesagt. Also ABC ist tot, ja, ist ein Mythos, ist etwas, da sollte man sehr vorsichtig sein. Was ich auch immer wieder sehr gerne lese und mich da auch gerne mit auseinandersetze. Ich glaube, wir haben auch vor ein paar Monaten haben wir mit dem Steve Godulla einen Podcast gemacht zum Thema SEO, Website. Eine Website brauchst du nicht mehr. Ja, du hast ja Instagram. Ich kann mich noch erinnern, auch zu Zeiten der Hashtag Business, da kam so dieses Thema, da haben die ersten Unternehmen ihre Website abgestellt, weil sie eine Facebook-Seite hatten. Also gruselig. Wie stehst du denn heute so als Online-Marketer zu der klassischen Frage, welchen Sinn und Zweck, welche Relevanz hat deine Website? Also gerade jetzt für unsere Zahnarztpraxen, da reden wir über Your Money, Your Life-Seiten, über informationelle Seiten, die wichtig sind. Wenn ich dir sage, die Website brauchst du bald nicht mehr, mach doch alles auf Social Media. Was sagst du mir da?
Das ist völlig absurd. Also das ist was völlig anderes. Das ist, wenn du sagen würdest, ich brauche mein Auto nicht mehr, weil ich habe einen Rasenmäher. Beides fährt so, aber es hat völlig andere, also anderen Sinn und Zweck und völlig anderen Einsatzzweck einfach. Ist ja Quatsch, das kannst du nicht vergleichen miteinander. Facebook ist was ganz anderes als eine Webseite. Webseite, da gehst du aktiv hin, guckst dir aktiv das an und so, hast also die völlige Hoheit darüber und so, hast Reichweite über andere Kanäle, hast du mit Facebook alles nicht. Niemand geht auf dein Profil und guckt sich da um und so und scrollt durch deine ganzen Posts durch. Du hast keine Navigation, die du einbauen kannst, du hast keine Unterseiten, du hast nichts, was du bei einer Webseite hast. Also du kannst kein Design einbauen, du kannst nichts schön machen, du hast nichts. Du willst im Feed auftauchen bei den Leuten, das ist was völlig anderes. Ich war jetzt auf Madeira im Urlaub und war erstaunt, wie viele Restaurants da wirklich nicht mal einen Google Maps Eintrag haben. Also selbst das, ne, braucht man nicht irgendwie, dann gehe ich halt nicht hin. Also ich war in keinem einzigen Restaurant essen, das ich nicht gefunden habe online. Also ich habe immer online geschaut.
Ja, auch bei mir genauso.
Genau. Und wenn ich dann mal ein bisschen mehr Geld ausgeben will, gehe ich immer auf die Webseite. Immer. Also gerade bei Restaurants, die ein bisschen teurer sind oder auch sonst, wenn ich was einkaufen will oder so. Ein Laden, der zwar einen Google Maps-Eintrag hat, aber keine gescheite Webseite hat. Sei es halt nur, dass ich ein bisschen sehen kann, was die so machen. Also das ist für mich unseriös. Da gehe ich dann eher unwahrscheinlicher hin. Also das ist schon wichtig. Und gerade wenn es um Content geht und um einfach SEO-Maßnahmen geht, da ist eine Webseite so wertvoll. In meinem Fall auch. Zum Beispiel, ich mache ja viele Vorträge. Und die Vorträge generiere ich nicht über Social Media. Ich habe letztes Jahr LinkedIn zum Beispiel, habe ich 13 Millionen Impressions generiert. Das ist nicht ganz wenig. Aber darüber gewinne ich wenig bis keine Vorträge, weil Vorträge werden nicht so gebucht. Vorträge, da sucht jemand nach einem Referenten bei Google. Die googeln nach Speaker-Thema oder Referent, bla bla oder sowas. Und dann finden die meine Webseite. Finden die nicht meinen LinkedIn-Account, die finden die Webseite. Und wenn die überzeugt, vom Layout her, von den Referenzen her, von allem her, dann fragen sie an. Also ist ein ganz anderer Ansatz. Also du kannst vieles verkaufen, aber in meinem Fall Vorträge werden eher gekauft als verkauft. Da kannst du also, aber hilft Vertrieb nicht wirklich viel. Die suchen jemanden und dann musst du halt auftauchen, wenn sie gerade suchen. Und da brauchst du eine Webseite für. Also es gibt eine Million von Gründen, warum eine Webseite immer noch wichtig ist. Das ist nicht anstatt, das ist plus Social Media.
Ja, ich packe euch auch gerne in die Shownotes mal noch so ein, zwei Podcast-Folgen rein, weil natürlich haben wir das Thema häufiger gemacht. Und auch ich muss ja unseren Zahnärztinnen und Zahnärzten sagen, ihr braucht Website, ihr braucht Suchmaschinenoptimierung, weil es sind halt Millionen Menschen im Netz unterwegs, die nach irgendetwas suchen, was ihr denen anbietet. Und du hast eben so einen kleinen Satz so im Nebensatz gesagt, darüber habt ihr die Hoheit. Das muss man den Menschen ja auch mal begreiflich machen. Die Website, die gehört euch. Das ist euer Ding. Also außer einer löscht jetzt das Internet oder so. Ja, aber das nimmt euch eigentlich keiner weg. Aber wie fatal ist das denn, Reichweite, Unternehmenserfolge auf Social-Media-Kanälen aufbauen zu wollen? Ich meine, wir erleben ja gerade eine Entwicklung, wo vielleicht irgendeiner sagt, nö, aber euch wollen wir dann nicht mehr haben, wir schalten ab. Europa, Deutschland geht mir auf den Keks mit eurem Datenschutz und no free speech gibt's nicht mehr. Also wird nicht passieren, gehe ich von aus, aber die Möglichkeit gibt's ja. Die Website, die gehört dir, die gehört mir. Ja? Und wenn wir da gerade beim Thema sind, du hast es eben auch kurz angesprochen, ist ja auch immer so eine Geschichte, gerade jetzt mit Entwicklung von KI, auch das Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung für jetzt alle, die im Online-Marketing nicht so tief drin sind. Ne? Also es zu schaffen, dass meine Website nicht nur schön aussieht, sondern dass sie auch gefunden wird zu den richtigen Suchbegriffen und mit den richtigen Themen. Auch da hören wir ja immer wieder von allen möglichen Ecken, SEO braucht kein Mensch mehr. Also ich war jetzt auch letztes Jahr auf dem SEO-Day in Köln, da habe ich mit vielen Experten gesprochen. SEO brauchen wir immer, aber es wird sich verändern. Was meinst du? Es wird ein anderes SEO, ist ein anderes SEO, gerade auch durch KI?
Hat sich ja schon massiv verändert. Also wenn ich überlege,
oder hat sich natürlich schon verändert, klar. Ja.
Genau, also SEO war halt früher. Ich habe angefangen mit SEO-Konferenzen so 2011, glaube ich. Ich glaube, 11 war meine erste Konferenz damals. Und damals war halt SEO überwiegend noch Tricks. Ja, Tricks, also wie du Google quasi austrickst. So, wo kann man sich coole Links organisieren? So, wie kann man ein Netzwerk selber aufbauen? Wie kann man Texte so ein bisschen verstecken? So, das war, ne, damals die SEO Campix war halt 500 Nerds sitzen zusammen und reden 3 Tage drüber, welche geilen Hacks sie so haben. Und es war super geil, es war eine super starke Zeit, hat mir sehr, sehr gefallen damals. Heute hast du das gar nicht mehr. Also heute, wenn heute, ich mache immer jedes Jahr die Moderation auf der SEO.com, da hast du gar nichts mehr mit irgendwelchen SEO-Hacks oder Tricks oder sowas. Das ist alles seriöse Marketingarbeit. Also da geht es darum, wie machst du eine userfreundliche Webseite? Wie stellst du erst das Inhalte bereit? Wie baust du eine Marke auf? Ja, wie machst du technische Brillanz? Wie kriegst du wirklich Reputation im Netz? Also solche Themen finden dann statt. Das heißt, das Tricksen ist längst vorbei. Die SEO ist aus der Schmuddelecke längst heraus. Heute geht es darum, es ist Marketing. Es ist Marketingdisziplin, die auch zusammenwirkt mit eben zum Beispiel mit Werbung, mit TV-Ads. Zalando hat mal gesagt vor Jahren schon, ihre wichtigste SEO-Maßnahme ist TV-Werbung. Ja, weil dann halt Google sieht, aha, da kommen plötzlich massiv Suchanfragen rein. Ist anscheinend irgendwie relevant, die Marke. Und die Top 10 für Schuhe ohne Zalando wären halt nicht so vollständig wie mit Zalando, weil die Brand so stark ist. Also ganz anderer Ansatz als noch vor 10 Jahren oder als vor 15 Jahren. Von daher, ja, SEO ändert sich ständig. Jetzt geht es darum, zum Beispiel künftig auch nicht nur in Google gefunden zu werden, auch in den KI-Tools gefunden zu werden. Auch das ist eine spannende Frage. Die KI-Tools bringen ja auch viele Links als Referenzen oder als Quelle. Wie tauchst du denn da auf in diesen Links, in diesen Quellen? Das sind oft ähnliche Maßnahmen wie bei klassischem SEO, aber das sind auch wieder neue Fragen, die sich ergeben plötzlich. Also SEO ändert sich weiterhin und ständig, aber tot ist es auch die nächsten Jahre ziemlich sicher nicht. Solange Menschen irgendwo irgendwas suchen, wird man optimieren müssen.
Ja, ich denke auch. Also Menschen suchen, also müssen wir ihnen die Gelegenheit geben, dass sie unsere Botschaften, Themen, Leistungen finden. Ich war auch sehr erstaunt. Ich habe jetzt die letzten Wochen relativ viel mit Perplexity gearbeitet. Also wer es nicht kennt, guckt es euch mal an. Ne? Ich mache es mal ganz, Perplexity ist irgendwie so eine Mischung aus ChatGPT und Google. Man kann da super mit recherchieren. Und da sind tatsächlich auch Links aufgetaucht von Kunden von mir, von relativ kleinen Praxen. Also auf dem SEO Day habe ich einen Vortrag gehört. Da ging es eben auch um das Thema, wie komme ich in diese SERPs, in die Suchergebnisse mit meinem Unternehmen, in diesen KI-Tools oder in den KI-SERPs, die dann angezeigt werden. Und viele sagten dann, naja, da kommen vor allem im Moment die großen Brands rein, die auch eine große Reichweite haben und viele Themen. Also ich habe tatsächlich Praxen da drin gefunden, die gar nicht groß sind, aber die für dieses Thema, was ich gesucht habe, sehr relevant waren. Also ich glaube, das wird nach wie vor das Wichtigste sein, für bestimmte Themen relevant zu sein. Weiß nicht, wie du da die Entwicklung siehst und was man da heute überhaupt schon sagen kann. Meistens kommen ja diese Trends aus den USA. Auch die Beispiele, die man uns gezeigt hat, kamen erstmal aus den USA. Aber ich war schon erstaunt, welche Links und Unternehmen mir hier angezeigt wurden, wenn ich mit diesen KI-Tools gearbeitet habe. Glaubst du, dass da so in Zukunft jeder reinkommen kann?
Werden wir sehen. Also erstmal, auch das ist wieder so ein Hype jetzt gerade, dass alle, wir müssen jetzt da unbedingt so, es ist immer noch, ich habe neulich mal eine Grafik dazu gesehen, da haben wir mal alle Suchanfragen im Netz mal aufgelistet quasi. Und da sieht man, Google alleine ist immer noch mit Abstand der größte Player. Ja. Und ChatGPT ist halt Promille wahrscheinlich nur im Verhältnis zu dem, was Google hat. Also es ist immer noch selbst, ne, also im Suchmarkt ist Google dominant, aber auch alle anderen Suchsysteme da draußen, darüber ist immer noch Google der größte. Also Google ist immer noch der Abstand der größte Player, da musst du erstmal sichtbar sein. Und dann kannst du, wenn das funktioniert, wenn du da eine Basis hast, dann guck dich um in anderen Plattformen. Aber ich glaube, es ist keine gute Idee, sich jetzt zu verzetteln und zu sagen, ja, ich muss jetzt in Perplexity auftauchen, wenn deine Kunden eigentlich jeden Tag 50 Mal googeln. Also erstmal die Basics und dann gucken wir weiter. Von daher, sicher, das Einlesen ist sicherlich nicht verkehrt, aber jetzt alle Maßnahmen auf Perplexity und ChatGPT-Suche irgendwie auszurichten, ist, glaube ich, keine gute Idee.
Also vor allem, man hat ja da oft immer so diese Gefahr, was man immer ja gerne mal sieht, dann wird irgendwas gehypt, alle reden über ein bestimmtes Thema und dann fragt mich jemand, also ich konstruiere das jetzt, es hat noch keiner gemacht, eine Zahnarztpraxis, sage ich mal, ey, wie komme ich denn in diese Suchergebnisse rein? Und ich muss dem erstmal sagen, weißt du was, kümmere dich erstmal um dein Google-Unternehmensprofil, um eine geile Website, ja, mach mal schön das, ja, weil du bist eine Zahnarztpraxis, die Menschen suchen dich lokal, regional in deiner Umgebung und ob du da jetzt in irgendeinem Suchergebnis da auftauchst oder nicht, wenn es zufällig passiert, ist es okay, aber ne, Geld reinstecken und da rein zu investieren, ist einfach sinnfrei. Da kommen wir gleich gerne nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen, wenn es um das Thema Strategie geht, also jetzt dauert auch gar nicht mehr so lange. Was ich noch kurz dich fragen wollte, weil auch das habe ich jetzt in deinem LinkedIn-Post gelesen, da ging es natürlich um das Thema Videos. Ja, du machst auch viele Videos, also ich sehe deine Videos auf ganz vielen Kanälen, 9:16 Videos, die klassischen Hochkant-Videos auf TikTok, Instagram etc. Ist das das Format, auf das man sich in jedem Fall ohne die anderen natürlich, ne, die soll man nicht vergessen, aber darauf zu fokussieren, macht man, glaube ich, nichts verkehrt.
Ja, es ist auf jeden Fall das Format mit dem größten Potenzial. Also ich glaube, dass Videoerstellung eine der wichtigsten Skills ist, die wir aktuell haben können im Unternehmen oder im Marketing. Ich habe jetzt über Weihnachten, habe ich jetzt bei mir alles neu gemacht. Ich war nie zufrieden mit meinem Output. Ich habe hinten Greenscreen gehabt und ich habe die Wand grün angemalt vorher, weil ich dachte, es geht nicht anders. Und jetzt, weil ich habe ein Büro, ist ein festes Setting, so, ich kann das nicht umstellen. Das ist so, wie es ist, das Einzige, was geht. Habe mir dann einen Berater gebucht für das Thema. Und jetzt habe ich alles umgestellt, komplett, und siehe da, es geht. Ich habe ein viel geileres Setup plötzlich, habe ein neues Mikro, habe ein neues Objektiv, habe eine farbige Wand da hinten, baue noch Möbel ein, ein bisschen Deko ein, kommt noch. Also ich investiere da auch gut rein, um noch besseren Output einfach erstellen zu können und leichter Output erstellen zu können. Und das ist vor allen Dingen halt 9:16 Videos. Also wenn du Videos machst, du kannst eigentlich überall außer YouTube, kannst du Querformat-Videos eigentlich vergessen. Also niemand guckt sich das mehr an, bei YouTube auf jeden Fall, aber auf LinkedIn ein 9:16 Video zu posten, ist keine gute Idee. Das wird ziemlich sicher floppen. Und bei Instagram und TikTok und so sowieso.
Das heißt, aber TikTok lässt doch jetzt auch, also da kann man auch Quervideos posten. Ja. Kann es sein, dass die Kanäle auch ein bisschen experimentieren, ein bisschen ausprobieren, welcher Content vielleicht trotzdem funktioniert?
Ja, das tun sie auf jeden Fall. TikTok sagt immer, dass sie längere Videos auch wieder ein bisschen pushen und so. Aber tatsächlich, wenn du mal in dein Feed reinschaust, du wirst sehr wenige Videos sehen, die so aussehen. Du wirst fast nur die normalen, kurzen, unter einer Minute meistens, kurzen Videos sehen im Hochformat. Also die wollen ein bisschen YouTube den Rang ablaufen oder zumindest sie angreifen in diesen Markt halt rein. Aber ich glaube, die User-Akzeptanz, also kein Teenager ever macht dann den hier so. Das passiert halt, was sie da verlangen. Das, glaube ich, wird sich nicht durchsetzen. Glaube ich nicht, dass das ein Thema sein wird. Wenn, machen wir es, klar. Aber aktuell, alle Kanäle pushen diese 9:16 Videos. Auch LinkedIn mit dem neuen Video-Feed pusht das. Instagram sowieso. Heißt, du brauchst nach wie vor Bild-Content. Alles super. Mache ich auch immer noch am meisten eigentlich. Mache ich normale Bilder, Infografiken viel. Läuft auch super bei mir. Aber Video ist nach und nach das Wichtigste. Hat auch eine andere Wirkung als nur ein Bild. Du hast mehr Persönlichkeit drin, mehr Nähe drin auch. Also ja, ich glaube, Video-Skills zu haben, ist im Unternehmen mittlerweile unverzichtbar.
Aber dann wäre es im Umkehrschluss trotzdem eine fatale Behauptung, also wenn ich jetzt auch so unser Gespräch ein bisschen reflektiere, jetzt zu sagen, nur wenn du 9:16 Videos machst und das in geilen Funnel ballerst und all diese Dinge, nur dann läuft auch dein Unternehmen. Also auch das wäre ja sicherlich nicht korrekt, ne?
Absolut, es geht auch ohne, absolut. Sowohl was Ads angeht, ne, Anzeigen, da performen manchmal einfach ganz normale Bild-Ads simpel viel besser als Videos. Also das kann super gut funktionieren. Instagram lässt auch wieder jetzt Karussell-Posts mehr Reichweite zu und auch Bild-Posts kriegen wieder mehr Reichweite. Bei LinkedIn sowieso, da haben sie einfach ein simples Bild mit Text oft die höchste Reichweite. Also es gibt keinen Muss für Video. Und wenn du sagst, kann ich bei uns nicht abbilden, kriegen wir nicht hin, auch okay, dann lässt halt dieses Potenzial liegen, aber du hast genügend andere Baustellen, denen du arbeiten kannst, also man muss nicht zwingend auf Video setzen, es ist ein sehr, sehr starkes Instrument und ich würde danach streben, das hinzukriegen, aber wenn es aktuell einfach nicht so in dem Maß geht, dann ist es halt so, dann nimmt man andere Maßnahmen mit.
Das heißt, wenn wir jetzt mal unser Thema weit zurückdrehen, ich kann mich erinnern, ich glaube, eine der ersten Online-Marketing-Konferenzen, bei der ich war, die war sogar noch vor deiner, da ging es um Content-Marketing in Köln. Eine ganz kleine Konferenz und es ging, ein Satz stand über allem, denkt nicht vom Kanal. Ich glaube, der Mirko Lange hat den damals in seinem Vortrag so geprägt. Denkt nicht vom Kanal, sondern geht von den Menschen aus, die ihr erreichen wollt und von den Zielen, die ihr habt. Ist das nach wie vor die Basis einer jeden Marketingstrategie?
Jein. Da muss ich sagen, hat sich vielleicht ein bisschen was geändert. Du musst überlegen, es gibt Kanäle, also natürlich ist es immer wichtig, den User im Mittelpunkt zu haben und die Bedürfnisse und so weiter und die Eigenheiten und so alles im Vordergrund zu haben, das ist völlig klar. Aber es gibt Kanäle, die musst du vom Kanal her denken, weil der Kanal so einfach so funktioniert. Nimm TikTok zum Beispiel. Ja, du kannst nicht deine normale, also guck mal, TikTok, die Deutsche Bahn zum Beispiel. Ja? Was macht die Bahn auf LinkedIn? Was macht die Bahn auf, keine Ahnung, anderen Kanälen? Eher seriöse, nutzwertige, fachliche, wie auch immer, Branding-Inhalte. Ja, die haben ein Bahnmagazin lange Zeit gehabt und so, also wirklich hochwertiges Zeug. Jetzt guck dir TikTok an, was sie da machen. Das ist völlig anders, weil sie da machen sie irgendwelche Memes, ja, mit irgendwelchen reingeschnittenen, hässlich chromakierten GIFs drin und so. Also Sachen, die wären vor 10 Jahren nie im Leben freigegeben oder durchgewunken worden. Aber da machen sie es halt, weil der Kanal das so braucht. Sie treten da völlig anders auf, aber im Rahmen der Strategie eben so auch so gewollt. Das heißt, es gibt Kanäle, da musst du wirklich anders sein als sonst oder als du sonst bist, weil der Kanal das so verlangt. Da bringt es nichts, ein normales Video dann da auch hochzuladen, weil das da völlig floppen würde. Aber generell, ja, klar, also du hast deine Strategie im Mittelpunkt und dann kann der Kanal kommt immer am Ende erst, wenn du überlegst, okay, und wo haue ich das jetzt raus, dann da und da. Mhm. TikTok, ja, glaube ich, ist so speziell, dass das einen ganz anderen Ansatz erfordert als viele andere Kanäle.
Ja, aber ja auch nur, Felix, wenn mein strategischer Weg mir klar macht, ich brauche TikTok als Kanal. Das war eigentlich das, was ich meinte, ne? Also es gibt immer genug Unternehmen, die sagen, wir müssen jetzt unbedingt auf TikTok. Und dann fragt man, warum? Und dann haben sie keine Antwort. Ja, weil eure Zielgruppe ist ja vielleicht gar nicht da. Ja, ich meine, klar, alles das verändert sich. Vor Jahren haben wir auch irgendwann gesagt, Menschen in meinem Alter erreichst du nicht auf Instagram. Mittlerweile ist das der Boomer-Kanal. Ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt. Ja, also auch das verändert sich ja alles. Aber ich denke doch so, nach wie vor, bei allem, was wir im Marketing tun, muss es doch immer darum gehen, ich muss zuerst einmal wissen, was soll denn das Ergebnis meiner ganzen Maßnahme überhaupt sein? Wen will ich erreichen und wo sind die Leute? Dass ich dann natürlich gucken muss, wie funktioniert denn der Kanal, auf dem meine Zielgruppen sind? Das ist logisch, weil dann sind wir ja bei etwas, was ich immer wichtig finde. Auch da bedienen wir ja Bedürfnisse von Menschen. Du hast jetzt eben häufiger von jungen Menschen gesprochen, die viel auf TikTok unterwegs sind. Und die haben bestimmte, denke ich, Bedürfnisse, wenn sie in Social Media unterwegs sind. Da sind schnell geschnittene, coole Videos, die ihnen Spaß machen. Und die haben keine Lust, sich in 5 Minuten Erklärfilm anzuhören, wie eine private Krankenversicherung funktioniert. Ja, also da denke ich, da bin ich bei dir. Dann muss man natürlich vom Kanal denken. Ich weiß ja nicht, ob sowas geht, aber wenn du so einen Felix Beilharz Master Marketing Tipp hast, das eine Ding, da hat jetzt einer die Chance, Felix, sag mir genau, was muss ich tun, um im Marketing erfolgreich zu sein? Kann man sowas heute überhaupt raushauen oder geht sowas gar nicht mehr?
Aber da gibt es natürlich viele, also den einen Tipp, der ist schwierig, aber ich kann dir einen wichtigen Tipp geben.
Das ist
der
schon
sich
gut.
Auf ganz viele Bereiche, genau, sich auf ganz viele Bereiche umsetzen lässt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat mal, aber es war im englischen Bereich irgendwann jemand mal gesagt, für Unternehmen, act more like a creator, less like a brand. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Maßstab für Social Media Marketing. Auf Deutsch eben, verhalte dich auch als Unternehmen mehr wie ein Creator, wie ein Mensch, der eben selber Inhalte erstellt, wie eine Unternehmensmarke. Weil eine Marke, da bist du sehr eingeschränkt in deinem Handlungsspielraum. Ja, da musst du immer so gewisse Rahmenbedingungen einhalten und dann senkt dich sehr, sehr stark ein. Wenn du aber viel mehr denkst wie ein Creator, wie ein Mensch, der mit anderen Menschen spricht, hast du ganz andere Möglichkeiten. Du würdest als Marke vielleicht nicht auf die Idee kommen, ein witziges Meme zu posten, weil das, ja, das können wir nicht machen. So, ein Creator will das machen, super easy. Mach doch als Brand mal ein lustiges Meme, was die Zielgruppe anspricht, wo die sagen, ja, genau so ist es, oder ja, das kenne ich auch, oder hey, mache ich auch immer. Also, wo die sich wiederfinden, ne? Dieser Spiegeleffekt, ich erkenne mich in deinem Content wieder. Und dann wird der Content viel erfolgreicher sein, als wenn du nur deine Botschaft immer nur raushauen willst. Denke mehr wie ein Creator, trau dich da mehr, sei ein bisschen verrückter, ein bisschen mutiger einfach auch, ein bisschen lustiger vielleicht, ein bisschen provokativer, was halt ein Mensch tun würde. Immer im Rahmen natürlich, aber schöpf den Rahmen ein bisschen weiter aus. Und das kann extrem gut helfen. Act more like a creator, less like a brand ist ein sehr, sehr guter Maßstab für Social Media.
Was dann für Unternehmen, und ich meine, klar, du weißt ja, meine Kunden sind Zahnärztinnen, Zahnärzte, Zahnarztpraxen, die natürlich auch gerade als Healthcare-Anbieter auch noch unter anderen Dingen sich überlegen müssen, was sie alles posten. Aber heißt ja auch für alle so ein bisschen mehr Mut, die Komfortzone zu verlassen, Mut, die sicheren Bereiche, wo man weiß, ja, da kann uns nichts passieren, die zu verlassen, weil dann hat man ja als Mensch den Anspruch, Menschen zu erreichen. Ich nehme an, das steckt da auch so ein bisschen drin, ne?
Absolut. Also wenn das Fazit ist, das können wir doch nicht machen, dann ist meistens eine gute Idee, mal nachzuhaken, warum eigentlich nicht? Oder ne, vielleicht können wir es doch machen. Also das sind oft die geilsten Beiträge, die so anfangen, das können wir doch nicht machen, können wir doch nicht machen, wie wir doch nicht so. Ne? Vielleicht gerade ihr vielleicht.
Ja, und dann Beispiel, auch mal überlegen, Mensch, wenn wir es doch machen wollen, wie können wir es denn tun, genau. Ne? Dass es funktioniert? Genau. Ja. Das ist, ich denke mal, so eine Erkenntnis, die ich jetzt in den Jahren auch gewonnen habe. Viele nutzen auch diese Maske, das können wir nicht, das dürfen wir nicht, um eben gar nichts zu tun, weil sie dann noch nichts falsch machen können. Und dann haben sie einen schönen Grund und eine schöne Ausrede, nicht aktiv zu werden. Aber das ist ja das Gegenteil von unternehmerischem Denken.
Genau, ist eine sehr bequeme Ausrede, aber bringt halt nichts.
Ja. Felix, ich möchte noch ein Thema mit dir besprechen, weil ich das super wichtig finde, weil es auch natürlich mit unserem Thema, mit Möglichkeiten und Meinungen im Marketing jetzt weniger mit Mythen zu tun hat, obwohl, ich sag mal so, über die jungen Generationen, die Gen Z etc. und was man so über die denkt, da könnten wir nochmal wieder ein, zwei Podcast-Folgen machen, wenn es darum geht. Du hast ein tolles Buch dazu geschrieben, was du mir auch schon mal zur Verfügung gestellt hast bei einer Veranstaltung. Super angekommen übrigens, wenn ich das mal zurückspielen darf. Das wurde sofort da gelesen und das ist ja spannend. Das wusste ich alles noch nicht, also von Unternehmern und Unternehmerinnen. Manual Generation Z, ein Buch über die Generation, also wenn wir heute sagen, die junge Generation, stimmt das schon gar nicht mehr. Wir reden ja heute schon über die Alphas, die zukünftigen Azubis sind. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also bei mir kam das so, als ich dich das erste Mal mit dem Thema gesehen habe. Ich dachte, naja, klar, ist ein Marketer, seine Unternehmen haben natürlich auch diese Zielgruppe. Aber dann wurde das bei dir sehr intensiv, war zumindest meine Wahrnehmung. Das Buch geschrieben, tolle Videos dazu gemacht. Was hat dich oder was fasziniert dich heute noch an diesem Thema?
Das ist eine coole Geschichte, glaube ich, wie ich dazu gekommen bin, weil das zeigt, ein bisschen, wie manchmal solche Wege verlaufen, ohne dass man die vorhersehen kann, auch nicht planen kann. Das ist auch schon jetzt irgendwie 8-9 Jahre, glaube ich, her. Ja, so ungefähr kommt das hin. 9 Jahre sind es, glaube ich. Ich habe damals auf Xing noch, bin immer noch Xing Insider, also so darf da Beiträge veröffentlichen, habe einen Post geschrieben über Gronkh und die ganze Streaming-Welt, die halt bei jungen Leuten super relevant ist, aber bei den Alten überhaupt gar nicht bekannt ist. Also ist ja Wahnsinn, was da Milliarden Stunden draufgehen, allein in Deutschland, was kein älterer Mensch irgendwie je versteht oder je kennt. So habe ich geschrieben, so über die Parallelwelt der jungen Generation. So. Und diesen Beitrag auf Xing gepostet eben. So. Dann hat mich ein Verbandsgeschäftsführer angeschrieben und gefragt, hey, ob ich diesen Beitrag auch, ob er diesen verwenden darf für sein Mitgliedermagazin. Ja, von mir aus, gut. Habe ich noch ein bisschen umgeschrieben, den zugeschickt und dann plötzlich kam es halt ins Magazin, ne, mit 4 Seiten Beitrag, mit einem ganzseitigen Foto von mir drin und so, ziemlich cool, also Riesenartikel in dem Ding, gut. Dann sagt er zu mir, ja, und wir veranstalten jedes Jahr auch ein Mitgliedertreffen jedes Jahr, also eine Tagung, wollen Sie einen Vortrag halten dazu? Und so, ja, von mir aus, so, mach ich das halt mal. Und habe ich gemacht. Und dann ging es immer weiter. Und das war irgendwie quasi, ich mache ja viel mit den jungen Generationen, über die Hochschule, über Kundenprojekte und so weiter. Aber es war früher nicht mein Fokus. Und das ist aber der Fokus geworden dann durch diese erste Anfrage. Da kam das dann quasi her. Und jetzt habe ich eben mittlerweile viele Projekte gemacht, ne, ein paar Studien gemacht, ein Buch geschrieben dazu. Also wurde immer mehr. Aber der Auslöser war tatsächlich mal das. Und was mich daran so fasziniert hat oder es tut, ist, das sind die Vorurteile und die Aussagen, die ich so höre über die junge Generation. Du hörst ja an jeder Ecke, ne? Die wollen nicht arbeiten, die sind ständig krank, so, die sind faul, die sind nicht inspiriert, all das. Und das sind alles Sachen, die du halt immer schon über die junge Generation hörst. Immer, da gibt's Belege über tausende von Jahren, wirklich Mittelalter, Antike, alte Griechen, wirklich immer schon. Und zwar fast wörtlich das Gleiche. Sind faul, ungepflegt, also genau das, was man über die hört irgendwie, hörst du immer schon gehabt. Und das hat mich so fasziniert, dass man einfach aufpassen muss, wenn man älter wird, dass dieses Denken einfach kommt und dass halt ein großer von dem, was man so über die Jungen denkt, einfach ja, einfach altersbedingt ist und dass die in 20 Jahren genauso über die dann Jungen denken werden, wie wir heute über die denken. Und das ist, das finde ich so spannend, da einfach aufzupassen und sich ein bisschen genauer hinzuschauen. So ein Beispiel dazu nur, aus einer Studie.
Na klar.
Darf ich?
Ja. Ja, natürlich, selbstverständlich.
Es gibt ja die Aussage, die Jungen sind dauernd krank. Also die sind bei jedem Scheiß krank irgendwie und machen auch krank dann. So, das hört man sehr, sehr oft. Und jetzt gibt es da so eine Studie, eine ganz große. Glaube ich, 10.000 befragt oder so, oder Fälle, also ein richtig großes Ding von der Krankenkasse. Und die haben rausgefunden, das stimmt. Junge Menschen haben, wenn man sich anschaut, altersmäßig die meisten Krankenfälle, das stimmt. Also nicht krass viel mehr, aber die haben mehr als die Älteren. Also es steigt an, je jünger du bist, desto mehr Krankenfälle hast du. So. Von daher, das wäre schon mal richtig. Wenn du aber genauer hinschaust, siehst du, dass die Krankentage pro Fall viel geringer sind als bei den Älteren. Da ist wieder andersrum linear. Also, ne, so. Und wenn du genau anschaust, Gesamtkrankentage, ist es wieder, dass die Jungen am wenigsten haben und die Alten am meisten. Also, die machen zwar öfter krank, aber viel kürzer. Krank sein tun die Ältesten am allermeisten mit großem Abstand. Von daher ist die Aussage einfach, gefühlt so oberflächlich wahr. Wenn du genau hinschaust, ist es eben nicht wahr. Und das ist halt sehr oft so, dass man genau hingucken muss und dann sieht man, wie die Wahrheit aussieht.
Ja, ich glaube, da könnten wir viele Beispiele nehmen. Und ich finde, das ist jetzt ein super Thema, um dann gleich irgendwann auch tatsächlich zum Schluss zu kommen. Aber das würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil das passt ja wunderbar zum Thema Mythen, Falschaussagen, was auch immer. Und da gibt's ja noch eine ganze Menge mehr. Also ich beschäftige mich auch schon seit längerem jetzt damit, weil wir natürlich beim Thema Azubis, Fachkräftemangel in den Zahnarztpraxen, wir machen ja mehr Marketing rund um dieses Thema als um die Patientengewinnung, ja, weil das ist das Thema, das ist der Painpoint, der die Praxen umtreibt. Und ich habe da auch letztes Jahr ein paar schöne Podcast-Folgen gemacht mit der Felicia Ulrich. Da geht es eben um diese Studie der Azubi-Recruiting-Trends. Und wenn man sich das so, Trends ist auch gut, die Trends, wenn man sich das so anschaut, da denkt man auch so, ja, mein Gott, die jungen Leute ticken doch in vielen Dingen ganz anders. Und wie fatal ist das denn, wenn diese Vorurteile, von denen du gerade gesprochen hast, wenn die nicht abgebaut werden, gerade in der heutigen Zeit, wo die jungen Menschen ja den Nachwuchs für alle Unternehmen und Unternehmerinnen darstellen, wenn es um Arbeitskräfte geht. Also wenn du mir heute den Top-Marketing-Tipp gibst, dann würde ich sagen, kümmere dich um diese Generation, damit dein Unternehmen in Zukunft auch noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat. Haben da einige irgendwie, weiß ich nicht, den Schuss nicht gehört oder glauben sie, die sind halt so und wir können das nicht ändern? Warum glaubst du, halten sich diese Vorurteile und dieser Umgang miteinander so hartnäckig?
Einfach altersbedingt. Uns fällt es einfach schwer zu akzeptieren, dass die nachfolgende Generation nicht so ist wie wir, weil wir haben es richtig gemacht. Immer. Ja, wir sind ja die, die es verstanden haben. Das ist ja lustig, weil es ist ja interessant. Meine Generation ist die einzige, die richtig liegt. Die davor waren, ehrlich gesagt, nicht das Wahre. Die danach kommen, taugen auch nichts. Aber meine ist schon die richtige, oder nicht? Ist spannend, ne? So, aber das kann ja jeder für sich bestätigen. Also keiner sagt ja, meine Generation taugt nichts, die davor waren geiler oder die danach sind. Immer ist meine Generation die richtige. Und das ist irgendwie komisch so. Es war halt immer anders für uns. Wir müssen aber damit klarkommen, dass wir nicht mehr diese Marktmacht haben als Arbeitgeber. Die haben jetzt die Arbeitnehmer, ja, durch eben die Situation. Und bei gerade, was wir haben Fachkräftemangel, ne? Bevölkerungspyramide, Umkehr und so weiter. Wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass wir uns auf die einrichten müssen. Die müssen auf den Kanälen sichtbar sein, wo die sind, müssen denen das bieten, was sie wollen eben und auch im Unternehmen vielleicht ein bisschen was umgestalten, dass halt eben das nachher auch für alle Beteiligten passt. Wir können nicht darauf hoffen, dass das, was wir mal aufgebaut haben, genauso funktioniert wie damals. Die Zeiten sind einfach nicht mehr so. Das ist einfach leider so. Entsprechend sich damit ein bisschen drauf einzulassen, ein bisschen das Ganze auch zu akzeptieren und immer dran denken, wenn die Jungen was anders machen, ist es nicht per se schlecht, es ist halt nur anders. Aber es kann genauso richtig oder falsch sein, wie das, was wir gemacht haben. Das ist nicht automatisch schlechter, als was ich gewohnt bin oder gelernt habe. Das hilft schon sehr.
Fassen wir das mal wirklich so zusammen. Denkt nicht immer nur, das, was im eigenen Kopf stattfindet, ist das Richtige. Man muss über den Tellerrand hinausgucken. Das gilt fürs Marketing. Seit wir Marketing machen, wird in Zukunft noch mehr, denke ich, noch wichtiger werden bei den ganzen KI-Themen und alles, was sich verändert. Ist das auch noch so eine Botschaft, die man loswerden muss, dass man anpassungsfähiger werden muss als Mensch und als Unternehmen?
Das ist der einzige Garant für Überleben im Business und im Marketing ist, dass du dich anpassen kannst, dass du deine Strategie anpassen kannst, dass du deine Maßnahmen anpassen kannst, dass du dein Unternehmens-DNA auch ein bisschen anpassen kannst, also sich an die Marktlage, nicht sich zu verkaufen oder zu verraten, aber agil zu bleiben, adaptiv zu bleiben, antifragil zu bleiben, das sind Sachen, ja, super, super wichtig. Die Welt ändert sich so schnell, nimm mal das KI als Beispiel nochmal zum Abschied, ja, also der Abstand zwischen denen, die KI drauf haben und denen, die es nicht drauf haben, wird nie wieder so gering sein wie jetzt. Also ne, die jetzt nicht drin dran sind, die anderen sind dran und der Gap wächst eben. Und da haben wir den gleichen Gap wie bei Marketing-Thematiken auch. Wir haben die Social Media seit 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren machen, da echt gut drin, echt gute Ergebnisse erzielen. Und die Firmen, die sagen, ja, fangen wir da nächstes Jahr strategisch mal an. Der Graben ist mittlerweile riesengroß. Und das ist halt, wenn du nicht dran bleibst am Markt und an den Entwicklungen, dann bist du abgehängt. Das geht schneller, als man gucken kann.
Dem werde ich nichts mehr hinzufügen, mein Lieber. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Schlusswort und ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt eine Stunde miteinander gesprochen, hat mich sehr gefreut. Felix, vielen Dank.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Jederzeit wieder, wenn mir mal wieder ein Thema einfällt, wo ich sage, darüber muss ich mit Felix sprechen, werde ich dich anschreiben. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder auf der einen oder anderen Konferenz sehen. Grüß den lieben Niklas von mir, wenn du ihn triffst, siehst, schreibst. Und danke, Felix. Danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann wisst ihr, abonniert uns doch auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen, gebt uns mal ein Like und gerne auch Kommentare, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich sage danke an das Team der Podcast-Liebe für die Produktion, an Annette für deine Stimme, an meinen Kumpel DJ Actimax für den Sound. Und ja, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder bei Punktuell, eurem Pass-Media-Praxis-Marketing-Podcast. Tschüss und bis dann. Bleibt stabil, gesund und optimistisch. Das gilt natürlich auch für dich, Felix. Tschüss.
Ciao.
Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.